Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin, Marc Schafmann und wie immer starten wir einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, moin Tjalf. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Bin sehr froh, hier heute hier zu sein. Ja, ich bin Marc Schafmann, komme hier aus Berlin, bin seit 5 Jahren Trainer, mittlerweile bei Tennis Borussia als Trainer aktiv. Gehe jetzt in meine zweite Saison bei Tennis Borussia. Letztes Jahr mit der U19, dieses Jahr bei der U17 mit dabei. Und bin sehr, sehr froh, heute auf jeden Fall darüber erstmal ein bisschen zu sprechen.
Genau, und jetzt hattet ihr ja kürzlich auch einen großen Triumph mit eurem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. Ich würde sagen, am besten gehst du einfach einmal kurz darauf ein, wie du als Co-Trainer dann, naja, diesen Erfolg wahrgenommen hast und was du letztlich auch glaubst, naja, was eure Mannschaft dann am Ende ausgemacht hat.
Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Hinrunde, die wir gespielt haben. Ich glaube, dass wir alle gemeinsam eine sehr, sehr schöne Spielzeit hatten. Wir haben uns gegen sehr, sehr gute Teams gut durchgesetzt. Wir konnten uns da wirklich gemeinsam, sage ich mal, als Einheit da gut präsentieren. Und im Endeffekt, sage ich mal, hat das, glaube ich, den Ausschlag schon gegeben, dass wir wirklich diese Einheit waren auf dem Platz und auch neben dem Platz, dass wir wirklich gemeinsam ganz klar an dieses Ziel geglaubt haben und auch probiert haben, alles dafür zu tun, eine gute Vorbereitung gespielt haben, viel trainiert haben dafür und ja, ich glaube, am Ende, wie gesagt, war das die Arbeit sowohl neben als auch auf dem Platz, die dann das Ziel ermöglicht hat und wir sind jetzt extrem froh, auf jeden Fall in der Rückrunde in der DFB-Nachwuchsliga starten zu können und ja, bin sehr gespannt, was da so für uns möglich ist.
Ja, jetzt haben wir das wie so selbstverständlich mit der DFB-Nachwuchsliga angesprochen. Das ist aber ja ein neuer Modus. Da hat sich ja ein bisschen was verändert. Also vielleicht nimmst du da die Hörer, die das jetzt noch nicht im Detail wissen, einmal mit, was jetzt genau sich da im Vergleich zur Junioren-Bundesliga vorher, ja, verändert hat.
Ja, klar, gerne. Genau, es ist jetzt so verändert worden, dass sozusagen erstmal die Amateurmannschaften, wenn sie denn nicht vor der Saison sozusagen schon in der Regionalliga Erster geworden sind, ganz normal in der Regionalliga starten, sozusagen dann die Möglichkeit haben, wenn sie in der Hinrunde eben Erster oder Zweiter werden, dann halt oben in die DFB-Nachwuchsliga nach der Hinrunde aufzusteigen und sozusagen dort in der Liga Gruppe B anzutreten gegen alle NLZs, die sozusagen in der Gruppe A in der Hinrunde unter den Plätzen 3 oder 4 gelandet sind. Und gegen die spielt man dann sozusagen nochmal eine Runde aus. Das sind in der Regel 7 oder 8 Mannschaften mit Hin- und Rückspiel. Und wenn man dann sozusagen als Amateurverein es schafft, sportlich die Klasse zu halten, in dem Sinne, dass man bei uns zum Beispiel, weil wir 7 Mannschaften haben, Platz 1 bis 4 festigt, dass wir sozusagen dann eben nächste Saison auch wieder direkt in der DFB-Nachwuchsliga starten können, ohne in der Regionalliga starten zu müssen.
Grund für die Einführung war ja ein Stück weit, dass die NLZs weniger Leistungsdruck haben sollen und dadurch die Trainer, naja, den Spielern mehr Spielzeit geben. Wenn du das jetzt so sagst, kannst du ja mal sagen, was deine Wahrnehmung ist. Es gibt ja irgendwie in dem Modus dann doch eine Art Auf- und Abstieg innerhalb dieser DFB-Nachwuchsliga, wenn du sagst Gruppe A, Gruppe B. Also, was sind deine Erfahrungen damit?
Ja, definitiv. Ich glaube, ein sehr, sehr komplexes Thema, was jetzt die Saison neu eingeführt wurde. Ich glaube, dass die Spielzeit der Spieler trotzdem dennoch weiterhin drunter leidet, weil ich glaube, dass du in den wichtigen Spielen dennoch halt probierst zu schauen, am Endeffekt, wie du dann vielleicht die Punkte holst, um in der DFB-Nachwuchsliga zu landen oder um vielleicht sogar in der Gruppe A zu landen für die NLZs. Deswegen glaube ich schon, dass man da halt auf jeden Fall vielleicht eine andere Lösung finden könnte oder genau das mal schauen müsste, wie man das vielleicht noch ein bisschen besser strukturiert, weil genau du, wie du selber sagst, ne, du hast immer noch diesen klassischen Aufstieg und Abstieg mit drin. Du spielst halt entweder um die deutsche Meisterschaft in der Runde mit oder du spielst halt sozusagen um den sportlichen Klasse halt als Amateurmannschaft oder halt für die NLZ sozusagen einfach um den Staffelsieg in der DFB-Nachwuchsliga, aber in der Gruppe B. Aber im Endeffekt glaube ich schon, dass es definitiv weiterhin auch um Punkte geht natürlich, ja klar.
Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Also bin mal gespannt, wie sich das da entwickelt. Wir wollen aber dann mal direkt ins Thema einsteigen und das ist natürlich sehr spannend mit eurem sportlichen Erfolg und da interessiert mich und mit Sicherheit auch die Zuhörer natürlich, naja, was man vielleicht daraus für sich ableiten kann, wie man vielleicht dann einfach, naja, im Amateurfußball erfolgreich sein kann. Ihr habt ja jetzt bei Tennis Borussia Berlin, würde ich sagen, wahrscheinlich schon etwas professionellere Strukturen. Also vielleicht, ja, kannst du ja einfach mal sagen, was glaubst du, was diese Strukturen bei euch sind, unabhängig jetzt von sowas wie, dass ihr eine Einheit wart, also wirklich auf struktureller Ebene, ja, was du glaubst, was euch da ja erfolgreich macht.
Ja, gerne. Wir probieren, ja klar, wir probieren so viel Professionalität wie möglich natürlich an den Tag zu legen, weil ich glaube, im Endeffekt lebst du mit deinen Strukturen das Ganze vor. Ja, wenn du mit von den Spielern, sage ich mal, Sachen bestimmt erwartest, dann musst du es natürlich als Verein und als auch Trainerteam und Staff natürlich vorleben. Ich glaube, dass wir das Glück haben, dass wir halt immer viel Möglichkeit haben, auf unseren Plätzen zu trainieren. Ich glaube, dass die wenigsten haben, wirklich im Amateurbereich, sage ich mal, dreimal einen ganzen Platz zum Beispiel zu haben. Oder halt, wir haben zum Beispiel einmal die Woche Athletiktraining extern nochmal. Und ich glaube, sowas hilft einem oder beziehungsweise den Spielern extrem weiter, ne? Wenn wir dann gemeinsam halt rausfahren sozusagen zu dem Athletiktraining, weil das nicht auf unserer Anlage stattfindet. Und da halt nochmal was machen für die Jungs, ist das auf jeden Fall ein riesen Mehrwert und ein Input. Und wir probieren halt, wie gesagt, so viel wie möglich auch außerhalb des Platzes zu machen, sei es irgendwie Videoanalysen, ja, sei es eine Gegnervorbereitung zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Spiele ganz normal aufnehmen, oder halt auch viele, viele Gespräche mit den Jungs, viele Gespräche vielleicht auch in kleineren Gruppen, ja, viele Gespräche mit dem Mannschaftsrat, sodass die Jungs sich einfach bei uns wohlfühlen, ja, und einfach auch dieses klare Wir-Gefühl haben. Und ich glaube, sowas ist einfach extrem wichtig, dass du einfach das probierst, das Maximum rauszuholen. Wie gesagt, sowohl sportlich als auch, aber auch auf den Nebenschauplätzen. Und das ist das, was wir auf jeden Fall probieren, so viel wie möglich zu integrieren. Wir sind gut im Austausch. Wir haben einen sportlichen Leiter, der sich um sehr, sehr viel kümmert. Der probiert es den Jungs immer wieder gerecht zu machen. Der versucht immer wieder, da Lösungen zu finden, falls Probleme bestehen. Und ich glaube, wenn man da diesen Austausch immer wieder hat, ja, mit den ganzen Leuten, mit dem ganzen Staff, mit den ganzen organisatorischen Sachen drumherum, dass die Jungs einfach sich so wenig wie möglich um andere Dinge kümmern müssen, sondern ganz klar nur auf dem Platz und so viele gute Bedingungen wie möglich haben, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Du hattest ja anfangs gesagt, das ist jetzt dein zweites Jahr bei Tennis Borussia. Und da stellt sich mir nochmal die Frage, was hast du vorher gemacht? Also vom Leistungslevel her, was war das?
Ich war letztes Jahr bei der U19 mit dabei. Es war sozusagen ein Jahrgang höher, war aber in der Verbandsliga sozusagen. Also wir haben in der Verbandsliga gespielt, sind dann aber auch aufgestiegen am Ende der Saison in die Regionalliga. Und ja, war auch ein sehr schönes Jahr gewesen. Und genau.
Und also bevor du bei Tennis Borussia warst?
Ja, bevor ich bei Tennis Borussia war, war ich bei Viktoria Berlin. Ja, kennt man sicherlich auch den Verein, war dann noch aber im Kleinfeldbereich aktiv, war in der U13 als Trainer mit dabei und habe das Ganze so ungefähr für 2,5 Jahre mitgemacht bei Viktoria, bis dann der Wechsel zu Tennis Borussia kam.
Das sind ja, also jetzt bin ich natürlich nicht aus Berlin, aber würde ich sagen, beides Vereine, in denen man noch relativ gute Strukturen hat, also nicht dieser klassische Breitensport, würde ich jetzt mal sagen. Da ist natürlich immer das Thema, Geld spielt eine Rolle, wenn es um professionelle Bedingungen geht. Also, was würdest du sagen, was sind vielleicht aber auch, weil du hast ja schon sowas wie den Austausch untereinander angesprochen, wenn man jetzt Zuhörer hat, die vielleicht in Vereinen arbeiten oder tätig sind, die nicht so viel Geld haben, wie glaubst du, kann man auch ja, mit geringeren finanziellen Mitteln irgendwo gute Strukturen schaffen.
Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen geht es vielleicht erstmal darum, bei kleineren Vereinen vielleicht so ein bisschen erstmal die Gemeinschaft zu stärken. Also zu schauen, welche Möglichkeiten hat man im Umkreis? Ne? Wie sind die Optionen dort? Kann ich Spieler gegebenenfalls über mein Umfeld generieren? Kann ich vielleicht über meinen Freundeskreis oder über Schulen, über so ein kleines Netzwerk so ein bisschen schauen, ob ich gute Spieler ranbekomme? Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut machbar, ohne viel finanziell dafür aufbringen zu müssen. Und nachdem man das vielleicht geschafft hat oder nachdem man das erreicht hat, kann man vielleicht halt schauen, wie viel Kapazität man denn überhaupt auf der Anlage hat. Ja, für die Spieler, wie viel Kapazität habe ich denn, um zu trainieren? Wie viel Kapazität habe ich denn vielleicht, um den Spielern was anderes zu bieten? Also sei es irgendwie vielleicht, wenn man im späteren Bereich dann hochgeht, vielleicht eine Ausbildungsmöglichkeit, einer Partner Studium zum Beispiel zu organisieren, ja, so eine duale Ausbildung. Oder vielleicht aber auch einen Arbeitgeber zu suchen für die Jungs, die dann später, weil es ja natürlich extrem wichtig wird, im Bereich um 17 und 19, na, wenn man dann hochblickt, okay, wo kann ich mich jetzt vielleicht bewerben, ja, was ist für mich wichtig, dass man da, glaube ich, einfach so einen Austausch hat, wo der Junge einfach genau oder das Mädchen genau weiß, ja, okay, ich weiß jetzt genau Bescheid, ich will das und das machen, ich habe da die und die Möglichkeit dafür und würde mich gerne gegebenenfalls in dem Bereich dann halt auch eben austesten. Und wenn man das, glaube ich, schafft, dann hat man auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Wir-Gefühl und vor allem einfach auch dieses Vertrauen geschafft. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, ist in dem Bereich, ja.
Andersherum, wenn man natürlich die finanziellen Mittel hat, dann steht man ja auch irgendwo vor der Entscheidung, was macht man damit? Und du hattest jetzt schon ein paar Dinge angesprochen, wie dass ihr dreimal den ganzen Platz habt, das ist natürlich mega. Aber vielleicht gehst du einmal darauf ein, weil Geld allein hilft natürlich nicht, man muss dann auch sinnvoll irgendwo damit umgehen. Und was sind so die Dinge als Trainer, wo du sagst, die sind vielleicht bisschen, also jetzt nicht konkret in eurem Verein, aber Dinge, die häufig gemacht werden in professionelleren Strukturen, wo du sagst, ja, ist eigentlich vielleicht ein Stück weit unnötig, bringt einem gar nicht so viel. Und was sind so die Dinge, wo du sagst, ja, die sollte man priorisieren, die haben einen großen Effekt?
Ja, ich glaube, dieses relativ klassische ist dann natürlich, ne, mit viel Geld dann noch größer zu werden vom Staff her als Beispiel oder noch größer, noch mehr in die Qualität reinzugehen, der Spieler vielleicht dann komplett regional rauszukommen und zu sagen, hey, okay, der Spieler ist jetzt richtig weit weg, ne, den holen wir jetzt unbedingt ran, weil er halt einfach ein guter Spieler ist. Andererseits denke ich aber vielleicht hast du in der Region, ja, auch vielleicht zwei, drei gute Jungs, die vielleicht nicht so teuer sind oder nicht so viel kosten, aber dennoch einfach auch performen können, ne? Dass du die vielleicht schleifen kannst über die Jahre, dass du vielleicht guckst, hey, pass auf, wie viel ist denn überhaupt in dem Spieler möglich, dass man halt nicht direkt schaut, wie viel kann ich von anderen Regionen rausnehmen, anstatt vielleicht zu gucken, ich gucke erstmal regional, ja, wir haben eine gute Region, vielleicht gucke ich da mal rein, ob sich da nicht ein Talentpool ergibt. Und ich glaube, dass im Zweiten sozusagen, das, was ich vorhin angesprochen habe, das mit dem Staff, ich glaube nicht, dass ein Trainerteam oder dass ein Team unbedingt davon profitiert, glaube ich, wenn das Staff nur noch größer wird. Ich glaube auch, dass, oder meine Erfahrung zumindest jetzt in den letzten Jahren, war es auch so, dass man, glaube ich, in einem geringen oder beziehungsweise im kleinen Staff ganz gut arbeiten kann, dass die Jungs einfach auch dieses Gefühl haben, glaube ich, dass du eher verbunden bist mit denen bist, dass du mehr in diese Gespräche reingehen kannst. Ich glaube, wenn es zu viel wird, dann sind viele so zwar nah am Team dran, ja, aber immer noch ein bisschen fernab in verschiedenen Bereichen. Und wenn man da, glaube ich, eher geschlossen bleibt und den Jungs genau probiert, durch kleinere Gruppen viel zu geben, ist das, glaube ich, mehr wert, als immer nur groß und viel zu werden.
Du sprichst gerade schon die lokalen Spieler an und es gibt ja zum Beispiel in Nachwuchsleistungszentren Regelungen für bestimmte Altersklassen, wie weit die Spieler entfernt wohnen dürfen. Es gibt auch Profivereine, die, wobei das mit Sicherheit nicht so viele sind, aber der eine oder andere Profiverein schreibt sich dann irgendwie auch noch selbst Regeln vor, wie viele Spieler aus dem eigenen NLZ hochkommen müssen, wie viele da eingesetzt werden müssen. Und so versucht man ein bisschen zu regulieren, naja, dass man ja den Nachwuchs irgendwo fördert. Und ja, jetzt scheint dir das Thema ja wichtig zu sein. Habt ihr im Verein da irgendwelche Regelungen, wie ihr damit umgehen wollt?
Na, Regelung speziell jetzt erstmal nicht wirklich. Wir schauen halt auch, dass wir halt probieren natürlich so viel wie möglich A-Spieler natürlich zu behalten. Na, geht natürlich nicht, klar, so wie du selbst sagst, wenn ein NLZ anklopft und da halt die Bedingungen sozusagen dem Spieler zeigt oder die Alternative zeigt, zu uns ist das natürlich oder meistens die Entscheidung natürlich pro NLZ. Ja, für den Spieler, was auch klar ist, was auch schön ist. Ich glaube, wir freuen uns auch für jeden Spieler, der es oben schafft. Das ist super für etwas kleineren Verein, ja, der dann sozusagen einen Spieler ausbildet, der oben schafft. Ich glaube aber auch, dass man bei uns zum Beispiel, also wir probieren natürlich, so wenig Spieler wie möglich von einem Riesenfahrtweg zu uns zu holen. weil wir uns dann natürlich einfach die Frage stellen, okay, schafft er es pünktlich zu uns zu kommen? Na, kann er viermal die Woche pünktlich zum Training kommen? Schafft er es gegebenenfalls noch schulisch weiterhin sauber zu bleiben, sodass er dann noch eine Zukunft hat? Im dritten Schritt vielleicht auch noch, schafft er es denn gegebenenfalls von seiner Einstellung her dann im Endeffekt auch noch, was ja auch eine Riesenrolle spielt, trotzdem weiterhin dabei zu sein, ne? Oder sagt er dann irgendwann nach der Hinrunde, hey, es war vielleicht eigentlich gar nichts für mich, das ist ein bisschen weit. Oder ich mache lieber was anderes, suche lieber einen anderen Verein. Die Spieler wollen wir natürlich in der Regel dann nicht. Ne? Wir wollen dann schon Jungs, die, sage ich mal, genau dafür kommen, zu sagen, okay, ich will eine gute Ausbildung genießen, ich möchte mit der Mannschaft gemeinsam was erreichen und dann halt später so hoch wie möglich ankommen und nicht sozusagen Jungs, die dann vielleicht irgendwann aufhören nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, sondern wirklich in der Regel als gemeinsam sozusagen jetzt bleiben von der Saison, vom Saisonstart bis zum Saisonende, ja.
Du
Oder
hattest
weiter.
auch die Größe des Staffs angesprochen. Vielleicht gehst du darauf nochmal ein, also wie es für dich ja optimal ist. Wie sollte so ein Trainerstab aussehen?
Also wir haben bei uns ein Trainerteam von 3 Personen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Umfeld für die Spieler auch. Ich glaube, dass man mit 3 Leuten einen sehr, sehr guten Teamsplit aufteilen kann, dass wirklich jeder seinen spezifischen Bereich hat, dass man auch ganz gut in kleineren Gruppen trainieren kann und dass man halt auch einfach die organisatorischen Bereiche abdecken kann. Weil nach meiner Erfahrung, die ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, wenn man zu viel wird oder ein Trainerteam von 4, von 5 hat zum Beispiel, dann finde ich, dass die Aufgaben pro Person einfach extrem sinken. Und ich glaube auch, dass die, sowohl wenn die Aufgaben sinken von der Person, dass sie dann sozusagen auch nicht mehr komplett vielleicht die Lust hat, wenn sie dann eher so ein bisschen daneben steht, ne, und nicht wirklich viel Bezug hat, dass sie dann unbedingt diese Lust entwickelt, immer da zu sein, ne, und vor allem einfach auch diese Leidenschaft mitzubringen, immer wieder halt seinen Input zu geben. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man halt gemeinsam immer wieder spricht und immer wieder einfach auch Ideen reinbringt und immer wieder auch sagt, was einem wichtig ist, damit man das Ganze dann halt auch gemeinsam sozusagen beschließt am Endeffekt, ja, welches Ziel man hat und wie man arbeiten möchte. Weil, genau, nach meiner Erfahrung war ein großes Trainerteam einfach immer dafür, relativ wenig Verantwortung zu haben für die jeweiligen Personen und da schwerer zumindest dann auch arbeiten zu können dadurch.
Ja, das ist ja generell spannend, so mit dem, naja, mit dem Trend auch, dass Cheftrainer dann oft ja immer denselben Co-Trainer mitnehmen. Also da scheint es ja irgendwie schon dann viel darum zu gehen, dass man mit einem Co-Trainer arbeitet, mit dem man sich irgendwie gut versteht. Dann ist auch die Frage, geht es einfach jetzt nur um diese zwischenmenschliche Ebene oder geht es auch ein bisschen so um, naja, vielleicht darum, nicht unbedingt aus seiner Komfortzone raus zu müssen als Cheftrainer. Also es gibt auch Leute, die da kritisch drauf gucken. Ja, wie siehst du das, wenn man so einen Trainerstab zusammenstellt? Sollte man dann viel darauf achten, dass das einfach menschlich top passt, dass alle einer Meinung sind und einen Weg zusammengehen und dadurch alle richtig Bock haben und man dadurch erfolgreich ist, kann man ja auch vertreten. Oder eben vielleicht auch, wie die Kritiker sagen, dass man vielleicht auch gezielt mal jemanden irgendwie reinholen sollte, der vielleicht auch mal Standpunkte hinterfragt.
Ja, ich finde das Thema tatsächlich auch sehr interessant. Hatte das Thema auch letztens tatsächlich besprochen gehabt. Ja, ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, in einem Trainerteam verschiedene Charaktere zu haben. Ich glaube, dass du als Cheftrainer vor der Saison so ein bisschen so einen kleinen Fahrplan aufstellen musst. Welche Personen beziehungsweise oder welche Aufgabengebiete möchte ich abdecken? Und ich glaube, wenn du dir so einen groben Fahrplan davon machst, dass du sozusagen danach auch leichter einfach bestimmen kannst oder beziehungsweise leichter auch dann die Co-Trainer dementsprechend an dich ranholen kannst, die dann diese bestimmten Bereiche abdecken sollen. Weil ich glaube, dass man definitiv jemanden braucht, der auf jeden Fall auch einen anderen Punkt mit reinbringt. Ich glaube, wenn du vielleicht immer nur eingleisig fährst, ne, dass du dann halt nicht rechts und links schaust, ne, sondern halt immer nur deinen Weg machst und dann vielleicht auch, wenn ein Plan zum Beispiel mal misslingt, dass du dann gar keine Alternative darauf hast. Und ich glaube schon, wenn du dann halt Personen in deinem Umfeld oder im Trainerteam dann hast, die dir vielleicht auch mal eine andere Meinung reinbringen oder sagen, hey, pass auf, vielleicht probieren wir es mal so und so, vielleicht klappt es mal, dass man da auf jeden Fall seinen Horizont komplett erweitert und wirklich komplett guckt, wie man das Ganze jetzt plötzlich anders betrachtet, ja, als man es vorher betrachtet hat. Ich glaube, dass man da auf jeden Fall schon einen riesen Input hat durch verschiedene Meinungen im Trainerteam. Ich glaube, im Endeffekt, klar, im Endeffekt entscheidet es immer der Cheftrainer dann, welche Richtung gefahren wird. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut, dass man dann in den Austausch geht und vielleicht dann auch gegebenenfalls andere Themen oder andere Ideen für den Fußball entwickelt und dann halt gemeinsam sozusagen trotzdem am Ende des Tages für eine Entscheidung steht.
Ja, ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist, diese klare Rollenverteilung zu haben. Ich habe das schon in ja, verschiedenen Mannschaften mitbekommen, dass dann einfach gar nicht so klar war, welcher Trainer jetzt für was zuständig ist. Und ist auch in verschiedenen Teams, naja, eben nicht hierarchisch versucht wurde. Also dann, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gab, dann war gar nicht so richtig klar, wer entscheidet jetzt final. Und ich glaube, dass es diese Hierarchie schon braucht und dass dann eben auch, naja, der Co-Trainer dann irgendwie dazu in der Lage sein muss, Entscheidungen zu akzeptieren, gleichzeitig aber auch der Cheftrainer eben delegieren können muss und auch vertrauen können muss. Weil wenn du natürlich die ganze Zeit in so einem Kontrollieren bist und dein eigenes Ding durchziehen bist, so dann brauchst du natürlich auch irgendwo keine Experten für bestimmte Bereiche um dich herum und die haben dann mit Sicherheit auch keine Lust drauf. Also ich glaube, du ziehst dann auch nur wirklich richtig gute Trainerkollegen an, wenn du dann auch ja delegieren kannst.
Ja, definitiv. Ja, definitiv.
Ich würde aber gern noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen. Du hast ja eure Trainingsbedingungen, die sich ziemlich gut anhören, angesprochen. Ich habe dann Interview von Thomas Tuchel, was ich gerne zitiere, im Kopf und da hat er gesagt, früher war er immer so, dass er gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt noch eine Rasenheizung und noch einen Kunstrasenplatz und noch einen Rasenplatz. Und später hat er dann gesagt, ja, eigentlich ein halber Platz reicht, und die Spieler müssen nicht immer alles hinterhergetragen bekommen, nicht alles gewaschen bekommen, wie auch immer. Also er meinte, das Talentmerkmal Nummer eins für ihn wäre, ja, Spielern Schwierigkeiten zu bereiten. Ja, und jetzt haben wir da so einen kleinen Gegensatz. Also vielleicht gehst du darauf einfach mal ein, was du dazu sagst. Ja, genau, wie du das siehst.
Ja, ich glaube, dass auf jeden Fall, so wie der Herr Tuchel das gesagt hat, auf jeden Fall da sehr, sehr viel stimmt. Ich glaube schon, also ich sage ja auch ganz gerne mal weniger ist mehr, ne? Das ist klassisch. Und ich glaube auch, dass das wirklich einfach stimmt, weil du brauchst das Ganze im Endeffekt nicht. Du kannst genau, wie er es auch sagt, sehr gut auf einem etwas kleineren Platz oder wenn du einen halben Platz hast, gut trainieren. Ich finde, du kannst in die Schwerpunkte dennoch reinkommen. Das Problem ist dann natürlich, wenn du dann in den etwas höheren Jugendbereich reingehst, fast schon im Seniorenbereich arbeitest, dass du dann irgendwann natürlich auch ins 11 gegen 11 rein willst und dass du dann natürlich auch irgendwann deinen Schwerpunkt auf dem kompletten Feld trainieren möchtest. Und wenn das vielleicht dann nur einmal oder einmal die Woche zum Beispiel gegeben hast, ist das trotzdem auch völlig in Ordnung, glaube ich, völlig fein, wenn man da sozusagen erstmal auf dem kleinen Platz anfängt. Weil ich glaube schon, dass im Endeffekt, es kommt immer drauf an, ne? Was möchte ich trainieren? Und ich glaube, dieses Wie trainiere ich das Ganze, kannst du trotzdem sehr gut so strukturieren, dass du dann am Endeffekt halt mit den Möglichkeiten arbeitest, die du hast. Ich glaube, dass es natürlich eine Komfortzone ist, klar, wenn du dann die ganzen Möglichkeiten hast, wenn du dann eine Rasenheizung hast oder wenn du dann halt, ne, wie gesagt, 365 Tage im Jahr arbeiten kannst, was wir jetzt zum Beispiel letztens nicht konnten, weil der Platz nun mal einfach vereist und verschneit war. Dann mussten wir halt auch mal eine Woche abbrechen. Aber ich glaube, das tut den Jungs trotzdem auch mal ganz gut. Dann haben sie auch mal abgeschaltet. Ne? Dann kriegen sie vielleicht auch mal neue Energie für den Sport. Und deswegen glaube ich schon auch, dass da auf jeden Fall weniger definitiv mehr ist. Und man auf jeden Fall mit den Bedingungen, die man hat, arbeiten sollte, klarkommen sollte. Und da vielleicht nicht immer versuchen sollte, irgendwie das Negative zu sehen, sondern eher dann zu schauen, hey, okay. Ich versuche so viel wie möglich, so gut wie möglich, das aus meinen Möglichkeiten zu machen, was ich kann und was ich habe. Und wenn ich dann später die nächsten Möglichkeiten habe, klar, umso schöner. Ja, kann man natürlich mitnehmen. Aber genau, ich glaube, dass das auf jeden Fall ganz gut dazu passt.
Irgendwo wird ja auch durch die Trainingsbedingungen das Trainerverhalten gesteuert. Also wenn du jetzt sagst, ihr habt dreimal den ganzen Platz, dann verleitet das, kann ich mir gut vorstellen, natürlich auch irgendwie viel im mannschaftstaktischen Bereich 11 gegen 11 zu machen. Andersherum, wenn du sagst, okay, du hast ihn vielleicht zweimal die Woche, aber auch nicht die ganze Trainingszeit, dann musst du ja schon anders planen. Also wie siehst du das? Sollte man diesen Aspekt vielleicht dann auch in der Platzbelegung, wenn jetzt vielleicht auch der eine oder andere, der dann eine Platzbelegung macht, hier mithört, findest du, das sollte man berücksichtigen oder sagst du eher, nee, das Bestmögliche rausholen und dann einfach irgendwie ein Konzept erarbeiten und darauf vertrauen, dass die Trainer ja dann ja nicht mit den Trainingsbedingungen Dinge machen, die man eigentlich gar nicht möchte?
Ja, ich glaube, dass man vor der Saison, zumindest das machen wir bei uns im Verein so, dass wir vor der Saison meistens mit dem Koordinator darüber sprechen oder mit dem, der die Plätze sozusagen am Ende verteilt, darüber sprechen, wie oft bräuchten wir denn überhaupt einen ganzen Platz, ne? Und wie viel Trainingszeit ist überhaupt benötigt, damit es dann am Ende sozusagen nicht darauf hinausläuft, dass die Plätze nicht benutzt werden, was natürlich extrem schade ist, weil dann eine andere Mannschaft da drauf sein könnte. Deswegen glaube ich schon, dass dieser Austausch extrem wichtig ist, erstmal, ne, zu gucken, okay, wie viel wovon ist benötigt. Und ich glaube, im zweiten Schritt dann sollte man natürlich schauen, wie gesagt, ob man das vielleicht auch nur ein- bis zweimal die Woche braucht, ob man wirklich dann diese dreimal die Woche auf dem ganzen Platz braucht oder ob man das vielleicht dann switcht mit einer anderen Mannschaft, damit die dann auch ein bisschen drauf ist. Wir machen es dann natürlich auch so, wenn wir dann irgendwie gefragt werden von einer anderen Mannschaft, die dann zum Beispiel zufällig oder zufällig reinspringen möchte an dem Tag, die dann plötzlich trainieren möchte, geben wir natürlich auch immer einen halben Platz dann ab, klar, damit die anderen Jungs dann natürlich auch auf dem Platz stehen können, ne, wenn es eine andere U-Mannschaft ist. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall wichtig ist, dass man das im Umfeld sozusagen erstmal klar kommuniziert, ne, was man braucht, was man nicht braucht. Und danach kann man das Ganze, glaube ich, dann ganz gut managen. Und ich glaube, das Modell funktioniert bei uns relativ gut. Und wir kriegen eigentlich auch immer Plätze dementsprechend, falls wir sie brauchen. Und falls wir sie nicht brauchen, könnten wir sie immer auch ganz gut abgeben. Und das ist, glaube ich, immer ein ganz gutes, was ganz Gutes, ja. Für alle.
Ich würde gerne nochmal mit dir ein bisschen über Training sprechen. Wenn wir jetzt uns die Frage stellen, wie kann man das Maximum rausholen, dann ist das Training ja auch nicht ganz uninteressant. Wir sind ja schon voll dabei, uns irgendwo die Frage zu stellen, ja, Mannschaftstaktik 11 gegen 11, was für einen Stellenwert sollte das in der Altersklasse U17 haben? Jetzt habt ihr ja an sich die besten Bedingungen mit dreimal die Woche, wie ihr das machen könnt. Wie oft macht ihr es denn?
Ja, wir machen es, glaube ich, zweimal die Woche, so ungefähr. Ja, ein- bis zweimal die Woche spielen wir halt komplett auf dem ganzen Platz am Ende des Trainings. In der Regel sieht man uns dann aber meistens über kleinere Spielformen, weil wir wollen natürlich die Intensität immer relativ hoch halten. Die kriegst du natürlich durch kleinere Spielformen viel besser rein, als ins 11 gegen 11 reinzukommen. Probieren relativ viel wirklich mit Spielformen zu arbeiten, sei es mal mit Minitoren, sei es mit kleinen Toren, sei es mit ganz normalen Toren, auf doppeltem 16er zum Beispiel, oder halt auch eben in verschiedensten Rondoformen, wo wir probieren, unsere Schwerpunkte reinzubekommen. Also ich glaube schon, dass wir versuchen, die Intensität immer, egal in welchem Training, so gut wie es möglich ist, natürlich klar auch mit einer gewissen Steuerung oben zu halten. Dass die Jungs einfach auch immer Lust haben, auf den Platz zu kommen, ne, auf den Platz zu stehen und da einfach Spaß haben, dass sie dann nicht immer nur, sage ich jetzt mal, eine stupide Passübung als Beispiel machen, sondern einfach auch immer wieder diesen Charakter haben, hey, okay, ich möchte Tore erzielen, weil ich glaube, im Endeffekt geht es darum im Fußball, ja, wir wollen Tore erzielen, wir wollen gemeinsam Tore erzielen und das sollte man, glaube ich, nie vernachlässigen. Und dann probieren wir natürlich über diese kleinen Spielformen, die wir uns erarbeiten, sozusagen danach, wenn es uns möglich ist, vielleicht die letzte halbe Stunde als Beispiel in eine 11 gegen 11 Form reinzukommen oder halt auch, wenn man sagt, okay, heute ist ein anderer Schwerpunkt vielleicht wichtiger, dass man dann da reingeht, dass man es dann heute lässt, vielleicht dann aber am nächsten Tag oder am übernächsten Tag trainiert und dass man dann sagt, okay, heute ist dann der Schwerpunkt vermehrt aufs 11 gegen 11. Damit machen wir dann auch so, dass die Jungs sozusagen jeder. Wenn man dann natürlich mehr Spieler haben, immer wieder schnell rotiert. Das heißt, die haben auch genug Pausen. Ja, immer 2, 3 Minuten, kurzer Wechsel und dann geht's weiter. Sodass jeder Spieler sich immer wieder sauber bewegt. Weil wenn du einen großen Kader hast natürlich und 11 gegen 11 spielst, ne, bleiben einige übrig. Aber ich glaube, das Ganze ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall auch einen großen Stellenwert in einem U17-Bereich, dass man da trotzdem viel im 11 gegen 11 Bereich auch arbeitet, definitiv.
Du hast gerade schon die hohe Intensität in kleinen Spielformen angesprochen und da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wie nimmst du das wahr in kleinen Spielformen, den Übertrag dann am Ende aufs 11 gegen 11, weil auch wenn du letztlich so Dinge wie Rondo ansprichst, dann nimmst du ja sogar Elemente des Spiels irgendwo raus. Die Tore fehlen dann ja oft im Rondo, wie du es dann ja auch schon angesprochen hast, dass die Tore irgendwo wichtig sind. In kleinen Spielformen ist natürlich die Komplexität nicht die, die du im 11 gegen 11 hast. Also du priorisierst dann natürlich viele Aktionen und eine hohe Intensität, aber vielleicht geht das ja irgendwo dann auch zu Lasten des Übertrags wirklich aufs 11 gegen 11. Wie siehst du das?
Ja, stimmt. Ich glaube schon, dass genau, dass man das auf jeden Fall, dass man da auf jeden Fall nicht zu viel Zeit verlieren sollte. Vielleicht zum Beispiel, was wir persönlich viel machen, ist so eine Art Erwärmungsrondo, ne, dass man das relativ klassisch kurz nach der Erwärmung sozusagen macht, dass man einfach diesen roten Faden relativ gut durchstrukturiert, dass man dann halt kurz in dem Bereich sozusagen kurz arbeitet, dass man da kurz halt in die Inhalte reinkommt und dass man sozusagen, nachdem man das dann abgeschlossen hat, dass man dann den Übertrag schafft, relativ schnell wieder auf die Tore reinzugehen, dass man schnell in der Spielform arbeitet. Und ich glaube, dass der Übertrag sozusagen von einer kleinen Spielform in eine große Spielform schon eine komplett andere Stufe ist, ja. Weil du natürlich dann ja ganz, ganz anders arbeitest. Du hast eine viel größere Spieleranzahl. Du gehst jetzt plötzlich dann rein in eine Formation, spielst dann auf einmal, wie gesagt, über das ganze Feld. Da kommen ja ganz andere Komponenten dann mit rein. Aber ich glaube, dass du diese beiden Komponente unbedingt auch brauchst, dass du sowohl das eine als auch das andere brauchst. Ich glaube, jeder für sich sollte dann natürlich entscheiden, vielleicht was braucht er mehr, ja, oder teilt er das 50-50 ungefähr ein. Weil es ja sozusagen trotzdem noch Spielphilosophie, jeder hat seine eigene Spielphilosophie. Am Ende sollte, glaube ich, beides aber trotzdem nicht vernachlässigt werden. Und man sollte beides so gut wie möglich trainieren.
Nochmal ein bisschen konkreter gefragt, auf einer Trainerfortbildung habe ich eine Trainerin kennengelernt, die auch Mutter ist und ihr Sohn spielt als Sechser. Und sie meinte, dass ihr Sohn gesagt hätte, in diesen kleineren Spielformen hat er ja irgendwie ganz oft gar nicht dieses klassische Sechserverhalten und würde sich dadurch ziemlich schwer tun. Also was würdest du Trainern dann empfehlen mit solchen positionsspezifischen Anforderungen, die dann vielleicht, also entweder oder anders gefragt, wie kriegt man die dann in solche kleinen Spielformen auch mit rein, dass solche Spieler dann auch irgendwie im Training auf ihre Kosten kommen?
Ja, ich glaube, man kann viele Provokationsregeln mit einführen. Ich glaube, man kann einem Sechser, sage ich mal, zum Beispiel ein Leibchen geben und sagen, hey, pass auf, du bist jetzt für ein paar Runden dein neutraler Spieler, ne? Ein freier Mann, holt sich immer wieder die Bälle ab, versucht die Bälle immer wieder zu verteilen. Ich glaube schon, dass du dann in den Bereich reinkommst, dass du sagst, okay, wir haben wieder das Sechserverhalten von dem, was wir haben wollen. Ich glaube, dass man gegebenenfalls zum Beispiel aber auch sagen kann, hey, pass auf, wir machen es halt so, dass wir irgendwie mit Zonen, mit verschiedenen Zonen arbeiten in einem Rondo, dass man halt sagt, okay, hey, der Sechser. Wir versuchen den Sechser immer wieder so zu steuern, dass er sich immer wieder in der Zone aufhält, sage ich mal, dass er halt immer wieder auch wieder in sein Verhalten reinkommt, dass er auch immer wieder halt vielleicht diese Verlagerung spielt, dass er immer wieder halt auch sich den Ball schnell abholt, vielleicht wenig Kontakte nimmt, immer wieder den Ball weiter verteilt, immer wieder anbietbar ist und vielleicht auch dann versucht, direkt relativ schnell nach Ballverlust auch wieder seine Position einzunehmen, ja, kompakt zu bleiben. Und ich glaube, da könnte man wirklich relativ viel überlegen und relativ viel mit Regeln arbeiten. Ich glaube, sowas, das immer hilft immer ganz, ganz viel und ganz gut, wenn man dann sozusagen wirklich sich überlegt, hey, okay, wie kriege ich den Spieler dazu, die Position einzunehmen, die ich von ihm im Spiel haben möchte? Ja? Wie kriege ich ihm dazu, dieses klassische Verhalten wieder reinzubekommen? Und ich glaube, dass es da wirklich extrem viele Möglichkeiten gibt, wenn man sich das einmal erstmal überlegt hat, dass man da wirklich probiert, viel über so eine Sachen halt zu arbeiten. Ja.
Dann vielleicht auch nochmal mit Rückbezug auf das, was wir vorher schon besprochen haben. Wir haben ja über die Rollenverteilung von Trainern im Training dann gesprochen. Wir gehen einfach mal zwei Szenarien durch. Ich glaube, das sind so die häufigsten, wenn man nicht ganz alleine ist, dass man entweder zu zweit oder zu dritt ist. Ja, was wäre so deine Empfehlung? Wie kann man so eine Rollenverteilung im Training haben? Jetzt mit einmal mit zwei Trainern und einmal dann vielleicht, wenn man noch besser aufgestellt ist mit rein.
Ja, ich glaube, man sollte auf jeden Fall dann versuchen, so klar wie möglich alles aufzuteilen, wie es nur geht, wenn man dann halt vorher die Trainingsplanung bespricht, dass man dann halt auch jeden ganz kleine Position so ein bisschen zuteilt. Also als Beispiel jetzt irgendwie Trainer A macht die Erwärmung mit, ja, erwärmt die Jungs ganz klassisch, geht danach nochmal kurz rein in die Dehnphase. Nachdem das Ganze dann absolviert ist, gehen wir dann zum Beispiel in Stufe 2 rüber, sei es ein Rondo, sei es ein Passspiel, sei es wie auch immer, was da auch immer benötigt wird, dass man sozusagen dann auch wieder den nächsten Trainer dafür hat, dann sagt, okay, pass auf, Trainer B macht die nächste Stufe des Trainings, dann geht man weiter und sagt, hey, okay, jetzt gehen wir in die nächste Stufe rein, jetzt wollen wir so ein bisschen in unseren Schwerpunkt, in unseren Hauptteil reinkommen, dass man dann vielleicht okay, entweder mit drei Trainern arbeitet oder mit zwei zumindest, je nachdem, wie viel man da natürlich hat, dass man vielleicht auch beide Seiten besetzt, dass man auch verschiedene Perspektiven und einen Blickwinkel hat für die Jungs und für die Situation auch im Spiel und dass man da einfach sozusagen wirklich so viel wie möglich, sage ich mal, zu sehen bekommt, ja, dass man immer wieder schnell auch die Bälle, sage ich mal, reinspielt. Also dass wirklich ganz klar ist, okay, wir wollen, wenn wir eine hohe Intensität wollen, dann müssen wir halt auch was dafür tun von außen, ne? Dann müssen wir auch in verschiedenen Positionen stehen, sodass wir immer wieder schnell den Ball laufen lassen, dass wir immer wieder schnell anfangen oder halt auch immer wieder kurz mal einen Spieler rausziehen wollen, ihm kurz nochmal was erklären, danach wieder reinholen können und wenn man da, glaube ich, eine ganz gute Verteilung hinbekommt, dass jeder wirklich genau Bescheid weiß, was er dann mit den Jungs heute macht oder was er trainiert oder was seine Aufgabe heute ist, dass man dann sozusagen ein sehr gutes Training auch reingeht für die Jungs. Ich glaube, die Jungs nehmen das dann auch immer sehr, sehr positiv mit für sich, wenn man dann wirklich so gezielt wie möglich das alles vorbereitet hat für die. Und zeigen es dir dann hoffentlich am Ende auch mit Dankbarkeit auf dem Platz aus, aber was in der Regel natürlich dafür dann auch steht. Und deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges, immer sich im Vorhinein klar zu sein, wer welche Rolle halt heute einnimmt.
Ja, ich finde es auch ganz gut, wenn man eine Möglichkeit ist ja, dass man sagt, der eine macht das, der andere macht dann die Trainingsform zum Beispiel. Eine weitere wäre ja auch, dass man sagt, innerhalb einer Trainingsform nehmen Trainer unterschiedliche Funktionen ein. Also eine Möglichkeit wäre ja, dass einer sich auf die Offensive konzentriert, der andere auf die Defensive. Und wenn man noch einen dritten hat, dann kann der sogar noch dafür sorgen, dass die Form läuft, einfach dieses organisatorische Punkte mitzählen, solche Geschichten. Ja, also das finde ich dann auch immer ganz nett, wenn dann wirklich, wenn man schon zu dritt auf dem Platz steht, wenn dann nicht irgendwie ein bis zwei einfach nur rumstehen, sondern wirklich ja alle in Aktion sind. Das finde ich dann, wenn man solche Ressourcen hat, die dann auch einfach sinnvoll zu nutzen. Ja, finde ich immer gut. Ja. Genau, dann wäre noch mal eine Frage von mir, habe ich auch schon öfter meinen Gästen gestellt, wenn es um Trainingsplanung geht, gibt es ja Trainer, die das bis ins letzte Detail irgendwie durchperiodisieren. Dann gibt es Trainer, die auch irgendwie mehr auf das reagieren, was dann am ja, Spieltag zuvor passiert ist. Ja, wie geht ihr damit um?
Ich glaube, es ist bei uns tatsächlich relativ situationsspezifisch. Wir versuchen schon natürlich mit den Jungs in die Inhalte reinzugehen, dass wir sozusagen in unsere Identität reinkommen. Wir sprechen immer von Identität, sodass die Jungs einfach immer wieder unseren Fußball, den wir halt spielen lassen wollen, spielen. Ich glaube, im Endeffekt kommst du aber nicht darum, dass wenn du dann am Wochenende was gesehen hast, was dir vielleicht nicht so gut gefallen hat, dass du das Ganze dann sozusagen eher wieder verbessern möchtest, bevor der nächste Spieltag dann ansteht. Als Beispiel, wenn du jetzt, sage ich mal, viele Standard-Gegentore bekommen hast, dass du dann halt auch versuchst, sozusagen das erstmal zu stoppen, ne? Dass du probierst, erstmal diese hohen Bälle rauszubekommen aus dem Strafraum, dass du dann versuchst, halt klar positionsspezifisch da zu stehen. Und ich glaube, dass man da halt dementsprechend auf jeden Fall schauen müsste, wie genau man es haben möchte. Ich finde es schwierig, wenn man komplett durchperiodisiert, weil ich finde, dann weichst du relativ wenig nach links oder nach rechts ab. Ich finde, du solltest immer so ein bisschen so einen kleinen Spielraum dafür haben, dass sich halt auch bestimmte Sachen ändern können, die auch völlig in Ordnung sind. Auch im Training, ne? Also ich glaube, du kannst auch immer ganz gut was anpassen. Wenn du jetzt merkst, okay, es läuft hier gerade nicht so gut oder es wäre vielleicht besser, wenn wir hier noch eine bestimmte Sache, noch eine Regel dazu führen oder den Platz ein bisschen größer oder kleiner gestalten. Dann sollte man, glaube ich, definitiv offen dafür sein, das auch mal auszuprobieren und zu machen. Weil ich glaube, im Endeffekt, ja, jeder Trainer, so wie auch jeder Spieler, macht Fehler. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, von diesen Fehlern dann zu lernen und sie dann halt auch auf dem Platz mal zu machen, um dann nach diesen Fehlern sozusagen einfach reinzukommen in die Selbstreflexion und zu schauen, okay, was kann ich nächstes Mal besser machen? Und ich glaube, dass das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich ist, dann dementsprechend auch genau diesen Perspektivwechsel auch mal zu haben, so und zu schauen, okay, dann mache ich mal diese Woche das und das und dann wechsle ich nächste Woche halt wieder in meinen Schwerpunkt rein, sodass man einfach wirklich klar in diese verschiedenen Aspekte mit reinkommt.
Ja, ich habe auch als Trainer irgendwie noch gar keinen Weg gefunden, wo ich sage, so periodisiere ich und da fühle ich mich damit wohl. Da habe ich irgendwie ja den Eindruck, das macht gerade Sinn. Deshalb bin ich tatsächlich auch mehr dahin gekommen, dass ich wirklich viel auch spontaner schaue, auch einfach auf die Spiele schaue, weil letztlich, wie du es schon gesagt hast, es geht ja am Ende darum, du hast eine Art und Weise irgendwie, wie du dein Ziel offensiv und defensiv erreichen möchtest. Deine Art des Spiels, du hast es jetzt Identität genannt, und das regelmäßig einzufordern, das ist ja irgendwo das Entscheidende. Und von daher bin ich dann irgendwie so mit Trainingsschwerpunkten sich das, dass man sich irgendwie kompliziert macht. Also wenn du jedes Training irgendwie, wenn immer wieder das zur Sprache kommt, was deine Art des Spiels ist, so dann entwickelst du dich doch automatisch als Mannschaft. Also ich wüsste nicht, wie es ja anders gehen soll. Ja, genau. Dann nochmal, du hattest ja auch schon Provokationsregeln angesprochen, auch so Sachen wie Überzahlspieler. Man kann ja durchaus über, oder anders gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal natürlich über eine Provokationsregel etwas zu provozieren oder eben schon über den Aufbau der Trainingsform, die zwei Steuerungselemente und vielleicht ja das Coaching natürlich noch. Wenn es jetzt um Provokationsregeln geht, was sind so Dinge, die du gerne einsetzt? Was sind Dinge, die du kritisch siehst? Als Beispiel, was ich zum Beispiel kritisch sehe, wenn man jetzt sowas sagt wie zwei Kontakte. Okay, im Spiel möchte ich, dass mein Spieler einen freien Raum attackiert, wenn er ihn sieht. Jetzt soll er es nicht machen im Training. Dann würde ich sagen, okay, jetzt weiche ich das Training von dem ab, was ich am Spieltag habe. Dann würde ich das eher kritisch, ja, beäugen. Also, genau, vielleicht sagst du einfach einmal, was sind so für dich Dinge, die gerne gemacht werden, die du aber kritisch siehst und was sind da Möglichkeiten, die du sehr gerne benutzt, ja.
Ja, 100%, das ist genau dieser Klassiker, den du auch gerade angesprochen hast mit der Kontaktbegrenzung. Ich finde es tatsächlich auch relativ schwierig. Ich würde immer probieren, eher über den Aufbau der Trainingsformen zu kommen, als über eine Kontaktbegrenzung per se an sich. Ich glaube, es ist immer wichtig zu schauen, dass man probiert, so wenig wie möglich den Jungs zu reduzieren, weil ich glaube, das klaut denen diesen Freigeist, den du als Trainer von den Jungs aber natürlich auch einfordern möchtest und auch möchtest, dass die selber diese Räume erkennen, dass die selber auch einfach mal in diese bewusste 1-gegen-1-Situation reinkommen, selbst wenn sie dann halt eben den Ball verlieren, damit sie sich einfach auch mal selber auf dem Platz ausleben können. Und klar kann man mal bedingt, glaube ich, mal über eine Kontaktanzahl reinkommen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Spieler hast, der immer nur dribbelt, der immer nur dribbelt, dribbelt, dribbelt und der gar nicht versteht, irgendwie den Ball abzuspielen. Dann kannst du, glaube ich, mal zu ihm hingehen und sagen, hey, pass auf, du hast jetzt mal für 2 Runden die Aufgabe, mit 2 Kontakten zu spielen. Ja, dann kommst du sowieso in diese Steuerung rein, dass du sagst, hey, der Spieler ist jetzt dass der vielleicht nach den 2 Runden automatisch sagt, okay, ich dribbel vielleicht einmal in eine 1-gegen-1-Situation, aber nicht gegen die nächsten 2 nochmal und verlieren den Ball, ne? Sondern dann das Ganze so ein bisschen anpasst. Ich glaube aber, dass man im Großen und Ganzen, wie gesagt, nicht unbedingt viel verbieten sollte, sondern viel eher laufen lassen sollte und dann über die Struktur sozusagen automatisch an das Ziel kommt. Und was ich noch ganz gut finde, ist zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, Provokationsregel als Beispiel irgendwie, oder beziehungsweise eher, was ich noch schwierig finde, ja, eine Provokationsregel, wenn ich jetzt sage, ja, pass auf, der Spieler hat nur noch die Möglichkeit, nach einer bestimmten Zeitangabe dann dieses Tor abzuschließen, weil ich glaube, es ist dann auch wieder schwierig, weil er dann einfach, okay, klar, wenn du in ein Prinzip reinkommen willst, okay, er will so schnell wie möglich zum Tor gehen, ja, dann verstehe ich das irgendwo, aber dann ist die zweite Sache natürlich ein Stück weit, der sieht dann, der guckt gar nicht mehr nach rechts und links, ne? Dann schaut er nicht mehr, ist der freie Mitspieler vielleicht gerade frei? Der schaut nur noch, okay, Schussbahn oder so, ne? Kann ich jetzt schnell in den Abschluss reinkommen, weil ich habe 3 Sekunden, ich muss schnell abschließen, anstatt vielleicht nochmal reinzukommen in eine Spielsituation, wo ich jetzt sage, ja, Zentrum ist gerade geblockt, ich spiele den Ball nochmal nach rechts, dann komme ich vielleicht nochmal in die Box rein und schaue dann, wie das dann sich ergibt. Also das finde ich, glaube ich, auch relativ schwierig. Und was ich meines Erachtens dann ganz gut macht, ist dann zum Beispiel einfach, sind, glaube ich, so Provokationsregeln vielleicht so, wie zum Beispiel, wenn man jetzt durch verschiedene Spielformen vielleicht auch mal zwei Tore bekommt statt ein Tor, wenn man genau in diesen Schwerpunkt reinkommen möchte, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Flügelspiel beim Training heute haben, dass man dann, wenn man sagt, okay, wenn ich über den Flügel spiele und danach das Tor ziele, dass das Tor halt sozusagen doppelt zählt. Weil du dann halt automatisch in den Schwerpunkt reinkommst, ne, und sagst, okay, hey, jetzt habe ich genau das sozusagen, was ich eigentlich trainieren möchte, automatisch in der Spielform mit drin. Dann habe ich auch automatisch dieses, die Jungs wenden es an. Und um dann aber zu sagen, nach einer bestimmten Zeit, dass man es dann nicht komplett lässt, dass man sagt, okay, jetzt ganz normal wieder freies Spiel, jetzt kamen wir in den Schwerpunkt rein und jetzt macht es mal. Und ich finde, dann sieht man wirklich extrem, dass die Jungs das in der Regel anwenden, dass die es dann komplett frei machen, dass sie dann viel mehr in diese Aktion reinkommen, zu sagen, ja, okay, ich mache das. Ich finde nur, wenn man so Provokationsregeln mit einführt, dass man sie nicht zu viel, ne, nicht zu viel davon machen sollte und vor allem einfach auch nicht zu lang, sondern vielleicht, wenn, dann mal kurz anschneiden und dann direkt reinkommen in eine freie Spielform, damit die Jungs das einfach selbst anwenden können.
Glaubst du, dass so bei Provokationsregeln, dass wie effektiv sowas ist, auch einfach ein Stück weit von der Spielintelligenz des Spielers abhängt? Also ob die checken, was du jetzt als Trainer, wobei es natürlich auch irgendwo deine Aufgabe ist, das zu vermitteln, aber ich glaube, einige Spieler checken dann schon eher, ja, was du jetzt damit willst und würden dann, es gibt ja auch die Situation vielleicht, wo es jetzt nicht so sinnvoll ist, über den Flügel zu spielen. Aber jemand, der vielleicht nicht so spielintelligent ist, denkt sich, okay, 2 Punkte, jetzt gehe ich darauf. Aber im Spiel würdest du eher sagen, okay, jetzt durchs Zentrum einfach durch, wäre sinnvoller. Naja, also wie siehst du das dann am Ende?
Ja, definitiv. Ich glaube schon, dass es extrem viel von der Spielintelligenz abhängt. Ich glaube schon, dass, wie du es auch gesagt hast, dass jeder Spieler, sage ich mal, schaut, wie viel er davon halt rausnehmen kann, ne? Was jetzt genau für ihn oder für die jetzige Situation wichtig ist. Ich glaube, dass man da auf jeden Fall berücksichtigen sollte, dass es nicht jeder verstehen wird in der Regel. Und dass klar, dass dann viele natürlich genau in diese Aktion reinkommen, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt nur noch auf die Tore, ja, wir gehen jetzt nur noch auf die Punktejagd. Ich glaube, deswegen sollte man das halt eben, so wie ich auch vorhin gesagt habe, so wirklich so wenig wie möglich halt machen, damit die Jungs trotzdem noch ihr eigenes Spiel sozusagen durchspielen, ohne immer wieder zu überlegen zu müssen, okay, was muss ich denn jetzt nochmal machen? Was war jetzt nochmal die konkrete Aufgabe, dass ich jetzt Punkte erziele? Anstatt selber zu überlegen, okay, ich kriege vielleicht eine gute Kreation hin, ohne auch mal zu viel zu überlegen, sondern einfach mal den freien Mann zu sehen.
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde ich den Hörern auch noch mal gerne einen Alternativvorschlag machen, weil du ja schon angesprochen hattest, dass mit der Zeitbegrenzung innerhalb von x Sekunden müsste jetzt ein Tor machen. Ich finde halt immer wichtig, dass man, du kommst ja irgendwo nie maximal spielnah an das ran, was am Spieltag passiert. Wettbewerb ist dann doch immer noch mal was anderes, aber du versuchst ja irgendwie so gut wie möglich daran zu kommen. Und dann ist halt mein Ziel eigentlich immer, wenn ich Training plane, dass ich sage, okay, ich will die Situation herstellen, die ich im Spiel haben könnte, die dann den Spielern automatisch den Grund wirklich gibt, dieses Verhalten zu zeigen. Und wenn ich sage, okay, sie sollen zielstrebig Richtung Tor, dann wäre jetzt mein erster Ansatz wahrscheinlich zu gucken, okay, ich stelle eine Überzahlsituation her, weil dann ist es einfach schnell möglich. So, und dann kann ich übers Coaching kommen, erstmal wirklich die Spielsituation haben und dann erstmal übers Coaching versuchen. Und alles Weitere dann, wenn das nicht klappt, dann vielleicht nochmal gucken, nutze ich vielleicht irgendwas, was ein bisschen mehr vom Spiel abweicht oder nicht. Aber erstmal versuche ich immer möglichst nah dran zu bleiben und die Dinge möglichst simpel und einfach zu halten. Genau, das nochmal als kleinen Tipp von mir. Und dann, wie schon angekündigt gerade, kommen wir auch zur Abschlussfrage. Die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer.
Mein schönster Moment als Trainer war definitiv der Aufstieg sowohl mit der U19 letztes Jahr als auch mit der U17. Ich würde beide Momente mit reinnehmen, weil einfach beides extrem besonders war. Ich glaube, wenn du in die erste Saison in deinem Großfeldbereich reingehst und die in der ersten Saison gleich mit einer Mannschaft aufsteigst, dass das immer sehr, sehr besonders ist. Weil du dann einfach mit den Charakteren, mit denen du dann ein ganzes Jahr lang zusammengearbeitet hast, einfach diesen Erfolg endlich feiern kannst, wofür ihr das ganze Jahr lang trainiert habt. Und jetzt ist natürlich im zweiten Schritt glücklicherweise auch wieder ein Aufstieg gelungen, aber mit der U17, wo es natürlich komplett anders war, dass wir jetzt aus der Regionalliga in die DFB-Nachwuchsliga aufgestiegen sind. Ist natürlich auch ein Riesenmoment, ja, für mich, weil einfach die DFB-Nachwuchsliga, klar, Man hat nicht alle Tage, sage ich mal, die Möglichkeit, jetzt Amateurverein in so einer hohen Spielklasse zu spielen. Und wenn man das, glaube ich, erreicht mit Spielern, die auch da, glaube ich, selber auch noch nie zuvor da oben gespielt haben, dann ist es einfach auch ein cooler Moment für alle. Und ja, und einfach eine Belohnung, sage ich mal, im Endeffekt für die tagtägliche Arbeit. Und deswegen würde ich auf jeden Fall die zwei Momente definitiv in meine schönsten Momente mit reinnehmen.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Dann auch nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ist, glaube ich, eine coole Folge geworden. Und dann auch nochmal für die Zuhörer. Ich habe schon weitere Zusagen von spannenden Gästen. Das heißt, da könnt ihr euch auch auf neue Folgen freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank.